Manche sind noch nicht so aus der Garage rausgekommen. Wir wollen anfangen und Gott loben und preisen. Einfach und einfach unser Gesang, da hören Sie, hier wird gesungen. Hier sind fröhliche Menschen, hier sind gute Menschen und hier lassen wir uns fröhlich nieder. Lasst uns aufstehen und lasst uns zur Ehre Gottes singen. Alle Schöpfung staunt und preist und betet an den Herrn. Vater, ein liebender Vater, ein treusorgender Vater für seine Kinder. Und wir sind dein Volk, Herr. Ich danke dir, dass du uns erwählt hast, dass du uns berufen hast und dass wir dir gehören dürfen. Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Wir preisen dich, großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erden. Halleluja, Halleluja. Du bist würdig zu Lob, Dank und Preis und Ehre. Oh, Halleluja. Du bist unser treusorgender, lieber Vater. Du bist unser Heiland, unser Erlöser. Wir beten dich an. Deine Gegenwart ist mitten unter uns, gerade jetzt. Heiliger Gott, du berührst jeden Einzelnen. Durchströmst jeden Einzelnen, so wie er hier steht, mit deiner Kraft und Macht und Herrlichkeit. Oh, Glorie, Anbetung sei deinem Namen. Wir stehen hier auf dem heiligen Boden. Herr, dieser Boden ist geheiligt durch dich selbst, durch deine Gegenwart. Und wir berühren jetzt den Thron deiner Gnade. Wir strecken uns aus zu dir und danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und bei dir alles abladen dürfen. Danke sei dir, Herr. Halleluja. Christa, hast du ein Gedicht? Passend zum Thema. Gott möge dich segnen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Schalt alles ab von der letzten Woche, was dich bedrückt. Räume mit allen Missverständnissen auf, allem Zweifel, aller Ängsten, allen Sorgen, allem Kummer und schau auf ihn, den Anfänger und Vollender deines Glaubens.
Am Ufer des Lebens, wo Wärme und Licht und keine Wolken verdunkeln die Sicht, wo ewiger Frühling die Herzen erfreut, wo nur Liebe herrschet bis in Ewigkeit. Da gibt es kein Leid und kein Begier, nur Ruhe und Frieden für alle hier. Kein giftiger Neid hat dort einen Platz, denn wo unser Herz, da ist auch unser Schatz. Stets wird leuchten das Morgenrot, es wird nimmer sein der bittere Tod. Keine Nacht wird mehr sein, nur ein ewiger Tag, was keine Seele zu fassen vermag.
Halleluja. Praise Gott. Der Segen Gottes ist heute Morgen hier. Und Joachim, du hast deinen Geburtstag, entweder hast du es oder wirst es haben. Und was es auch immer ist, ich wünsche dir zu deinem 50. Geburtstag Gottes reichsten Segen. Und Gott möge dich segnen. 50 Jahre, das ist ein neuer Abschnitt. Jubeljahr beginnt jetzt mit 50. Gott möge dich ganz besonders segnen. Der Herr sei mit dir. Wir singen weiter und preisen Gott und beten ihn noch an. Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge. Der Geist Gottes ist überall. Alle Zeit. Auch jetzt, heute Morgen, ist er mitten unter uns, der Geist des Herrn. Und öffne dein Herz für das Wehen des Geistes, für das Arbeiten des Geistes. Sei offen für das, was Gott dir heute Morgen schenken möchte. Du bist hierher gekommen, um dich beschenken zu lassen. Du bist hierher gekommen, um von Gott berührt zu werden. Und an dem Platz, wo du stehst, kann Gott dich berühren, wenn du es ihm erlaubst. Gottes Stunde ist jetzt, ist heute, ist hier. Lade dich ein auf die Begegnung mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Erwarte, erwarte Großes von Gott heute Morgen in deinem Leben. Du brauchst was Großes, mit kleinen Dingen kannst du dich nicht mehr zufrieden geben. Die Welt um dich, die fordert dich heraus. Und der Herr sagt, ich will alles dir geben, was du brauchst, um deinen Herausforderungen zu begegnen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, spricht er. Vertraue mir, spricht der Herr. Er will dich erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Er will zu dir kommen, zu dir einziehen. Und der Herr sagt, ich will bei euch Wohnung machen. Die Hütte Gottes oder den Menschen. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Du bist erfüllt. Du bist wunschlos glücklich. Du bist satt und zufrieden, wenn der Herr dich erfüllt. Heute Morgen sollst du eine Erfüllungsstunde erleben. Heute Morgen will Gott dich besuchen. Seine Gegenwart will dich erquicken. Halleluja. Ein Schwamm saugt die Liebe Gottes auf. Alles, nimm alles auf und sag, Herr, ich kann von dir nicht genug bekommen. Ich kann von dir nicht genug erfüllt sein. Ich kann von dir nicht genug gesegnet sein. Ich kann nicht genug in deiner Nähe, in deiner Gegenwart sein. Ich sehne mich so nach dir, oh Gott. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Amen. Wir wollen uns geben, bringt dem Herrn ein Dankopfer, ein Lobopfer, ein Preisopfer. So, komm mit Freuden vor sein Angesicht. Nicht schon wieder ein Opfer. Nein, du kannst gar nicht genug Opfer bringen zur Ehre Gottes. Du kannst gar nicht genug Gott loben und preisen. Das, was wir Gott zurückgeben können, das sind nur ein paar lumpige Cents. Gott will unser Herz einfach haben, unser Geist. Und mit deinem Opfer, was du heute Morgen nach vorne bringst, verbindest du dich und sagst, Herr, das alles, was ich habe, das bringe ich dir. Herr, alles, was ich bin und was ich kann, ich möchte dir Dankeschön sagen für heute Morgen. Nimm deine Gabe in die Hand und sag, Herr, ich komme mit einem dankbaren Herzen zu dir und lobe dich und preise dich und rühme dich. Und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du keine Freude hast, gib nicht. Dann behalt dein Geld für dich. Dann ist es bei dir besser in der Tasche als bei Gott. Aber wenn du Gott gibst, dann wirkst du für die Ewigkeit. Sammel Schätze im Reich Gottes. Gott möge dich segnen. Amen. Wir stehen auf und singen einen Chorus Hosianna. Einen Applaus. Ehre sei dir, o Herr. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Und jetzt gibst du noch deinem Nachbar die Hand. Nachdem wir Gott begrüßt haben, begrüßen wir unseren Nachbarn und sagen, der Herr segne dich, der Herr schütze dich, der Herr sei mit dir. Sag deinem Nachbar was Nettes. Und drück ihm so die Hand. Lass ihn spüren, dass er willkommen ist und dass sie willkommen ist. Praise Gott. Sei willkommen. Amen. Okay, und wir dürfen Platz nehmen. Du bist zu Hause. Und zu Hause darfst du zu Hause sein. Im Haus Gottes. Kinder gehen in die Kinderstunde. Heute Morgen, ich möchte dich noch einladen, wiederzukommen. Wir haben dieses Jahr noch einige Gottesdienste, starke Gottesdienste. Nächstes Jahr geht es ja wieder weiter. So, ich möchte dich einladen für Mittwoch haben wir das Thema, besiege deine Zweifel. Und du hast Zweifel, du hast Bedenken, du hast Fragen, du hast, was weiß ich, alles fragst, warum, weshalb, wieso, besiege deine Zweifel. Warum liebt Gott die anderen und warum liebt er mich nicht und warum segnet er mich nicht und die anderen lässt er die Sonne scheinen, die haben wunderbares, herrliches Wetter, gehen am Strand spazieren und wir müssen frieren. Warum? Dann am Freitag, 19 Uhr, wird das Thema sein, lebe das gute Leben. Das gute Leben nützt dir gar nicht, solange du es nicht lebst. Du musst es ausleben. Wir haben diese Tage gute Themen gehabt. Alles, was du brauchst, ist dir schon gegeben. Du musst nicht mehr einkaufen. Du musst nicht mehr suchen. Du musst nicht mehr bitten. Es ist dir schon bereits in dir hineingelegt, in die Wiege hineingelegt. Du musst es jetzt nur noch entfalten. Du musst jetzt lernen, so ein Kind, wenn so ein Baby geboren wird, hat beide Händchen, beide Füßchen, hat einen Kopf, hat alles. Und es muss nur noch sprechen lernen, laufen lernen, arbeiten lernen, denken lernen, Mathematik lernen. Lernen und was weiß ich, Sprachen lernen, das steckt in dem Kind alles drin und jedes Kind, es kommt so unbescholten auf die Welt, es kann Englisch sprechen, es kann Lateinisch sprechen, es kann Griechisch sprechen, kann Hebräisch sprechen, jede Sprache ist möglich ihm, er muss nur lernen. Der hat die Veranlagung der Sprachen in sich und manche sprechen 7 Sprachen und mancher kann nicht einmal richtig Deutsch. Das hängt davon ab, wie er gelernt hat. So, es liegt an uns, gebrauche das, was du hast, lebe das gute Leben. 1948 hat jeder deutsche Bundesbürger mit einem Handgeld angefangen, 40 D-Mark, und mit diesen 40 D-Mark, einer ist Millionär geworden und der andere hat immer noch nichts. So, es liegt an dir und es liegt an einem, wie wir anfangen, damit umzugehen, mit dem, was Gott gegeben hat. Wir sollen wuchern mit unseren Pfunden. Das war das Thema diese Woche und ich mache ein Stückchen Fortsetzung. Jetzt am Freitag, lebe das gute Leben. Jeder hat von Gott etwas bekommen. 1 Pfund, 2 Pfunde, 5 Pfunde und dergleichen. Aber jetzt wuchere mit dem und vergrab nicht. Lebe das gute Leben.
Freitag wird das Thema sein, um 19 Uhr. Dann am Samstag, du musst also Freitag, Samstag, Sonntag kommen und Sonntagabend sogar noch extra, da gibt es eine Zugabe. Samstagabend besiege deine Minderwertigkeit. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich schaffe nichts, aus mir wird nichts. Pfui Teufel. Das kann ich nur sagen, pfui Teufel. Der Teufel hat dich belogen. Du weißt gar nicht, wie reich du bist, wie stark du bist, was alles in dir drin steckt. Wir sind Königskinder und mein Platz im Himmel ist schon reserviert. Ein goldener Stuhl wartet schon auf mich, mit Diamanten bespickt. Was mich im Himmel erwartet, hör auf mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen. Das ist nur, was der Teufel dir einredet. Weiß den zurück und sag, danke, ich will mit diesen Lügen nichts zu tun haben. Ich bin ein Königskind. Und an denen, die in Christus Jesus sind, da ist nichts mehr Verdammliches. Und da sage ich Amen und mehr wird nicht mehr darüber diskutiert. Ich predige darüber am Samstag. Dann am Sonntag früh um 10 Uhr erreiche das Unerreichbare. Wir sind ja im Advent drin. Und erreiche das Unerreichbare. Also erwarte. Und wenn du viel erwartest, wirst du viel kriegen. Wenn du nichts erwartest, wirst du nichts kriegen. Das ist also ganz klare Sache. Dann am Abend, den 7. Dezember, 19 Uhr, haben wir eine musikalische Adventsfeier mit Kerstin und Christian. Sie haben uns schon eine Kostprobe letzten Sonntag gegeben, ein Mosaik weihnachtlicher Klänge. Sie haben die meisten Lieder selbst geschrieben, also und auch die Musik selber gemacht. Und ich freue mich, dass wir hier die Geschwister haben, sind ein Teil von uns. Das, was die Kerstin hier gehört hat, hat sie das umgesetzt in Text und Christian in Musik, in Noten. Und das wird vorgetragen. Und wir wollen eine gute Zeit zusammen haben. Ich möchte alle Schwestern ganz herzlich einladen, bringt was zu diesem Abend mit, sowas, so Fingerfood, wisst ihr was Fingerfood ist? Das zwischen drei Finger passt. So, Fingerfood, bring das mit, wir wollen hinten dann ein Buffet aufbauen, sodass nach dem Konzert, nach dem Singen eine gute Stimmung da ist, dass wir miteinander plaudern, miteinander uns unterhalten, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist so wichtig für das Volk Gottes. Im Himmel werden wir die ganze Zeit beieinander sein. Da hört es gar nicht mehr auf, die Gemeinschaft, das ist Nonstop-Gemeinschaft. Jetzt üben wir schon und heute haben wir auch Gemeinschaft. Ich möchte euch auch einladen, nicht nach Hause zu gehen. Denk nicht, was werde ich heute kochen. Hör lieber meiner Predigt zu. Konzentrier dich auf das Wort Gottes und denk nicht, was werden wir essen und trinken und so weiter. Der Herr wird für dich sorgen. Heute haben wir eine ganz tolle Fischsuppe. Und ich möchte dich einladen, bleib hier, fahr nicht nach Hause. Und ich möchte dir jetzt schon, dass du Appetit bekommst und dir das Wasser im Mund zusammenläuft. So, ich möchte dich einfach einladen. Wir wollen üben die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Damit steht und fällt alles. Als die Gemeinschaft in Jerusalem bei den ersten Christen unterbrochen wurde, hat Gott aufgehört zu wirken. Ach, die kriegen mehr als ich. Und so weiter. Und da gab es diese Spannung zwischen den hebräischen und den hellenistischen Christen und Witwen vor allem. Ja, die, guck mal, die werden anders behandelt. Nein, wir wollen die Liebe üben und einander gleich behandeln. Und wir lernen das. Und die Zeit der Wunder und der Herrlichkeit Gottes fängt an, hat aufgehört in Jerusalem damit und fängt an, wenn wir wieder Gemeinschaft miteinander haben, miteinander essen und einander lieb haben, einander tragen, füreinander sorgen, fragen, wie geht's dir, was machst du, wie fühlst du dich, wie steht's um dich und so weiter. Wir sollen einander kennenlernen, nicht nur vom Rücken, auch wenn er noch so schön ist, sondern von vorne, von Angesicht zu Angesicht. So, ich lade euch ein, bleibt hier. Wir wollen erfahren, wie Gott wirkt und wir müssen erleben, nicht nur, dass wir wissen, wie Gott wirkt, sondern wir möchten auch erleben, wie Gott wirkt. Also, in der Urgemeinde hat er aufgehört zu wirken, nachdem die sich gezankt haben, wer kriegt mehr. Wir sind alles Gnadenkinder und ich habe auch gestern gesagt, Geschwister, hört auf, neidisch zu sein auf den anderen. Wenn wir neidisch und eifersüchtig sind, kann Gott uns nicht segnen. Können wir gleich einpacken und nach Hause gehen. Wenn Gott hat für alle genug, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte sogar. Wenn der so großzügig ist, dann solltest du auch lernen, großzügig zu sein. Gott wirkt nur, wenn wir großzügig sind. Und sagen, ach, oh, Herr, segne die und segne jene und segne die anderen da irgendwo her. Segne sie alle. Und wenn die gesegnet sind, mir fällt auch was ab. Ich werde auch davon profitieren. Wie wirkt Gott? Kenne die Wirkungsweise Gottes, das ist mein Thema. Der Herr möge uns segnen heute Morgen. Es ist genauso, wenn man so ein Medikament einnimmt, fragt man sich, wie wirkt das? Was für Nebenwirkungen hat es? Und was bewirkt es, so ein Medikament, wenn man einnimmt? Bevor man ein Medikament freigibt und freigegeben wird bei uns in unserer Gesellschaft, von der von der Pharmaindustrie, bevor es im Handel kommt, da wird die Wirkungsweise gründlich geprüft. Da wird die Wirkungsweise gründlich geprüft. Und bevor du dich mit Gott einlässt, und ich möchte sagen, prüfe wirklich, stell fest, wie arbeitet der liebe Gott? Wie wirkt er? Du musst es genau wissen, dann kannst du es auch richtig erleben. Und welche Nebenwirkungen hat es, wenn du dich mit Gott einlässt? Frag mal, tut es. Frag, ich will dir sagen, was für Nebenwirkungen, welche Nebeneffekte es hat, wenn du Ja zu Gott sagst. Das hat Nebeneffekte. Und zwar positive, sehr gute sogar. Was sind die Hauptwirkungsweisen Gottes und was sind die Nebenwirkungen Gottes? Zuerst einmal muss ich eines sagen, Gott wirkt anders, als wir denken. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Also wenn Gott in deinem Leben Platz nimmt und du ihm Recht gibst in deinem Leben, dann wirkt er anders, als du gedacht hast, anders, als die Menschen gedacht haben, anders, als die Kirchen gepredigt haben, anders, als was du weißt bisher, weil Gott anders ist. Gott wirkt anders. Also die Wirkungsweise Gottes ist immer anders und meistens entgegengesetzt, wie du denkst. Denn sonst wäre nicht Gott. Wir wollen also heute Morgen kurz untersuchen und beobachten, wie Gott wirkt. Zuerst einmal, Gott wirkt Gutes. Gutes und Barmherzigkeit folgt mein Leben lang. Bis heute ist die Güte Gottes mit uns gewesen. Gott wirkt väterlich, fürsorglich wirkt er. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Er gibt dir immer das, was du brauchst und nimmt dir weg, was du nicht brauchst. Macht er auch. Manchmal nimmt er mehr weg und du musst mehr entsorgt und entlastet werden, als du denkst. Gott will nicht unser Leid und unser Unglück, sondern er will unser Bestes. Und die Wirkungsweise Gottes, Gott hat Eselsgeduld mit dir und mir. Eselsgeduld. So viel Geduld, wie Gott mit uns hat, hat niemand im gesamten Universum. Er trägt uns wie ein Adler, trägt uns durch das tosende Meer und so weiter. Gott hat sich manifestiert mit seiner unendlichen Liebe in seinem Sohn, Jesus Christus. Jesus zog umher und hat Gutes getan. Ganz besonders denen, die von Satan überwältigt wurden. Gott nimmt sich Zeit für uns. Jeder einzelne von uns, das habe ich gestern Abend gesagt, ist eine Handarbeit Gottes, eine Handanfertigung Gottes. Gott nimmt sich sehr viel Zeit, um dich und mich zu modellieren. Und wenn es aus dir nichts wird, fängt er wieder von vorne an zu kneten. Und dann modelliert er dich wieder von vorne. Gott nimmt sich so viel Zeit, bis aus dir mal was Anständiges wird. Oder bis aus mir was Anständiges wird. Gott bekämpft das Böse, das macht er auch, das ist eine seiner Wirkungsweise, der hat auf den Teufel abgesehen, der jagt den Teufel, wo er nur auftaucht, da ist der wieder aktiv. Gott lässt zu, dass Zerstörung stattfindet, denn das Böse muss ausgerottet werden und vernichtet werden und es vernichtet sich selbst. Gott erlaubt es, dass das Böse sich selbst vernichtet, sich selbst auffrisst, sich selbst zerstört. Homosexuelle vermehren sich nicht, sie sterben mit der Zeit aus. Tatsächlich. Und Gott übergibt die Gottlosen ihrer Selbstvernichtung. Die fressen sich zu Tode, die spritzen sich zu Tode, die saufen sich zu Tode, die arbeiten sich zu Tode, die sterben selbst aus. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott überlässt die Ungläubigen ihrem eigenen Schicksal. Gott arbeitet durch die Naturgesetze. Und die Naturgesetze arbeiten immer mit uns, wenn wir sauber und anständig und normal sind. Die Naturgesetze arbeiten immer mit uns. Wenn du anständig in der Kurve jetzt bei diesem schönen Wetter fährst und nicht Vollgas gibst, sondern vom Gas runter und langsamer wirst, du kommst ganz schön in die Kurve und durch die Kurve. So, die Naturgesetze sind für uns Menschen gegeben worden, damit wir sie schön anwenden und gebrauchen. Und durch die Naturgesetze wirkt der Herr heute noch, auch wenn die Zeit der Gnade ist. Gott wirkt durch die Vergänglichkeit, Gott sei Dank, alles vergeht. Stell dir mal vor, das Böse würde ewig bleiben. Deshalb, Gott wirkt durch die Vergänglichkeit. Er erlaubt, wenn es am größten ist, bricht es zusammen. Gott arbeitet also durch die Zusammenbrüche. Ich will dir nur die Wirkungsweise Gottes sagen. Denk nicht nur Liebe, 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 Liebe. Nein, Gott arbeitet ganz anders, als du denkst. Gott arbeitet durch die Zusammenbrüche. Wenn du nicht eine Katastrophe, eine Krise, eine Krankheit, Krebs gehabt hättest, wärst du heute Morgen gar nicht hier. Also so arbeitet Gott. Gott lässt Dinge zu, die dir Schmerzen bereiten, dass du nach ihm schreist, ihn suchst. Gott arbeitet also durch Zerstreuung, ich denke nur die Juden und auch die lieben Christen. die ersten Christen in Jerusalem, die haben gesagt, ach, das ist so wunderbar, so schön hier zu sein, 5000, 8000 Geschwister auf einem Haufen, wenn die Gott loben, das damals in Jerusalem, das ist doch Himmel auf Erden. Aber dann hat der Herr einen Paulus da und einen Saulus geschickt, dieser Wüterich hat alles kaputt gemacht und die Christen zerstreuten sich überall. Gott erlaubte, dass die Juden sich zerstreuen, damit das Heil überall in der Welt hinkommt. Gott wirkt durch Zerstreuung. Gott wirkt, wenn Menschen, der eine dorthin verschlägt, den anderen dorthin verschlägt und so weiter. Und überall, wenn die ehrlich und aufrichtig sind und gnädig sind und gesegnet sind, die verbreiten das Reich Gottes weiter. So wie dieser Koch, dieser englische Schiffsmann und Schiffsmensch, der hat überall, wo der hinkam, hat etwas von diesem englischen Samen mitgenommen, Grassamen. Und überall, wo der hinkam, hat er ein bisschen Samen hingeschaut. Und deshalb findest du auf der ganzen Welt überall englisches Gras, weil er das überall verstreut hat. Und so ist auch wie Gott arbeitet. Der verstreut die Kinder Gottes überall auf dieser ganzen Erde, auf diesem ganzen Erdenrund und die streuen weiter Samen aus und dienen weiter. So arbeitet Gott. Gott wirkt durch die Not. Das ist die beste Gebetsschule und da kommen die Menschen zum Herrn. Not macht die Menschen erfinderisch. Wir hätten so vieles nicht heute, wenn wir keine Not hätten. Gott wirkt durch die Not. Gottes Wirkungsweise ist These, Antithese, Synthese. Verstehst du, was es ist? These, Antithese, Synthese. Da, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch mächtiger. So wirkt Gott. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn du nichts von wenn du nicht tief im Sündenloch gesessen wärst, im Sündenpfuhl gewesen wärst und die Vergebung nicht erlebt hättest, du wärst kein anständiger Christ. Aber nachdem dir so viel vergeben wurde, du so viel Gnade erfahren hast, du küsst dem Heiland die Hände und die Füße. Jesus sagt, mein Vater hat bisher gewirkt und ich wirke weiter. Gott manifestiert sich durch seine Kinder, durch dich und mich. Gott wirkt durch sein Volk, Gott wirkt durch Israel, Gott wirkt durch die Bibel, Gott wirkt durch die Geschichte, auch Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Wie wirkt Gott? Natürlich wirkt er auch durch Engel. Aber ihr sagt es nur natürlich. Er wird seinen Engeln befehlen, heißt es in der Bibel. Und die Heilsgeschichte wäre nicht Heilsgeschichte, wenn Engel nicht unterwegs gewesen wären. Weihnachten, Advent haben wir jetzt. Und wir gehen auf Advent und Weihnachten zu. Und so weiter, da schwirrt es von Engeln. Die ganze Heilsgeschichte ist voller Engel. Da, wo kein Mensch mehr glaubt, wo kein Mensch mehr hinkommt, wo kein Mensch mehr predigt, da predigen die Engel. Und Gott wirkt heute noch, wo wir hier in Deutschland Heidentum haben. Wir haben in Deutschland Heidentum. Und na, Heidentum haben wir nicht. Wir haben das Heidentum überholt durch die Christianisierung. Wir haben Antichristentum in Deutschland. In der westlichen Welt haben wir Antichristentum. Wir haben kein Nicht-Christentum, wir haben auch kein Heidentum, wir haben Antichristentum. Wir haben das Heidentum bereits erholt und ersetzt durch Antichristentum. Aber Gott predigt heute trotzdem, wenn du nachher in Karstadt gehst oder in einem Laden gehst, da läuft Weihnachtsmusik. Die Engel verkündigen, in euch ist heute der Heiland geboren. Das wird gesungen und Engel sind die Wesen, die gerade in der Weihnachtszeit Jesus verkündigen. Die Pfarrer predigen nicht mehr von Jesus, die Bibellehrer oder Religionslehrer predigen nicht mehr von Jesus, aber die Engel predigen in Karstadt von Jesus. Christen glauben nicht mehr an Gott. Die meisten, die nur der Name nach Christen sind und angestrichen sind als Christen, aber die Engel predigen. Und keiner kann sagen und wissen oder sich entschuldigen, ich hab's nicht gehört. Du hast Engelmusik gehört. Engel haben gesungen, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist der Heiland geboren. Und dann durch den Krippenspiel und dann durch die ganzen Weihnachtsgeschichten. Und dann, wenn nachher dann die Glocken der Welt läuten an Weihnachten, Heiligabend, das ist immer auch was Ergreifendes. Gott spricht sogar durch die Glocken. Glocken sind die Totenverkündiger oder die stummen Verkündiger des Heils Gottes. Und niemand kann sich entschuldigen und sagen, ich habe noch nie was von Gott gehört. Der muss nur mal in der Großstadt laufen oder muss dann an Weihnachten danach hier, wo die ganzen Glocken bimmeln, der muss nur hören, das spricht für sich selbst. So, Gott spricht durch seine Engel, dient durch seine Engel und da, wo keiner mehr hinkommt, da kommt der Engel hin. Paulus sagt, als er bei der Überfahrt nach Rom war, ein großer Sturm über ihn kam und tagelang keine Sonne mehr gesehen hat. Und wenn du auch tagelang keine Sonne mehr siehst, heute Nacht war der Engel Gottes bei mir, hat Paulus gesagt. Und hat mich gestärkt, hat gesagt, was wird? Das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Petrus wird durch einen Engel aus dem Gefängnis geholt. Du siehst also, keiner kann den Petrus mehr aus dem Knast holen, aber der Engel des Herrn holt ihn. Das ist, wie Gott arbeitet. Gott kommt sogar durch verschlossene Türen durch. Oder zum Cornelius. Kein Mensch wäre da hingegangen und hat dem Cornelius von den Juden damals das Evangelium gepredigt. Aber ein Engel kommt und sagt, Cornelius, hör mal, schicke doch einen Boten nach Joppe. Dort ist Petrus zu Hause gerade einquartiert, gar nicht so weit weg von dir. Und lass ihn zu dir kommen. Und Petrus kommt zum Cornelius, bekehrt ihn und der erste Heide wird gläubig. Und so hat Gott die Türen zum Heidentum aufgemacht und immer waren Engel an der Tür. Die Engel, die dienen nicht gerne den Menschen, aber die müssen den Menschen dienen. Und er wird seinen Engeln befehlen. Die Engel sind heilig, die wollen mit diesen sündigen Menschen, mit dir und mir nichts groß zu tun haben. Aber Gott befiehlt den Engel. Und ihr geht jetzt schön runter nach Bethlehem. Ihr geht schön runter hier, Nazareth-Kirchstraße 51. Ihr kommt hier schön runter und ihr dient den Menschen. Verstehst du, das sind heilige Engel. Die Engel haben das Tor bewacht vom Paradies, damit die Menschen nicht mehr zurückkommen. Jetzt müssen sie die Tür aufmachen und sagen, kommt her. Die Engel werden die Erlösten heimtragen. Die werden die letzten Totenträger sein. Die werden die Erlösten heimtragen. Engel sind dienstbare Geister, werden die Posaunen blasen, die Zornschalen ausschütten und die Erlösten sammeln. Wie wirkt Gott? Durchs Gebet. Menschen, die beten, erleben Gottes Eingreifen. Gott ist ein Hörer der Gebete und von ihm will alles erbeten sein und erbeten werden. Alles, was wir erbitten, das will er tun. Und ehe sie bitten, will ich antworten, sagt der Herr. Gott handelt immer, wenn wir bitten. Das ist also, wie Gott wirkt. Wenn du Gottes Wirken erleben möchtest, bitte, bitte. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bist ihr selber schuld. Bitte. Gott macht alles, worum wir bitten, und zwar in Jesu Namen. Und wir müssen alles bitten, Gott will gebeten werden, obwohl er weiß, dass du das brauchst. Obwohl Gott weiß, dass du krank bist und Heilung brauchst. Obwohl Gott weiß, dass du nichts zu essen hast und was zu essen brauchst. Aber er will gebeten werden. Gott tut nichts, ohne gebeten zu sein. Gott will also von allen gebeten werden. Du musst also um den Dienst der Engel bitten, Herr, ich kann nicht mehr. Also ich bin so schwach, stärke mich. Heiland, du musstest im Garten Gethsemane gestärkt werden. Du hast beinahe versagt, du hast es nicht geschafft. Ich brauche jetzt einen Engel. Schick mir ein oder zwei oder gleich am liebsten eine ganze Legion. Und er wird seinen Engeln befehlen. Ich kann den Engeln nicht befehlen. Die horchen nicht auf mich. Im Gegenteil. Die hauen ab, sobald sie mich sehen. Aber er befiehlt und sagt, geh zum Herrn Matutis darunter. Und folgst jetzt, was ich dir sage. Und bringst ihm das rüber. Und die Engel lernen gehorsam. Ich sag, wisst ihr, bevor du und ich gehorsam lernen, müssen Engel zuerst mal gehorsam lernen. An dir und mir. Wirkungsweise Gottes. Gott lehrt zuerst die Engel. Denn die Engel, zuerst waren die Engel ungehorsam. Und haben sie überhoben. Und da war der Luzifer, der gesagt, nein, das mache ich nicht. Und jetzt müssen die Engel bei dir lernen, die Befehle Gottes auszuführen. Und deshalb, wenn du diese Engeldienste nicht in Anspruch nimmst, bist du aber schuld. Und deine Engel lernen nichts. Dein Schutzengel lernt nichts. Wenn du deinen Schutzengel nicht bittest, den Herrn, Herr, beauftrage, dass ich jetzt, wenn ich aus dem Haus gehe, Herr, stell deinen Schutzengel mir zur Seite, jetzt bei diesem Glatteis, bei diesem Schneetreiben. Schätze mir deinen Schutzengel. Du solltest um deinen Schutzengel Gott bitten, dann werden hunderte von Schutzengeln um dich her sein. Die warten nur darauf, aber die können nichts tun ohne Befehl. Engel handeln nicht ohne den göttlichen Befehl. Nicht nimm deinen Schutzengel mit. Du kannst deinen Schutzengel nicht mitnehmen. Dem Schutzengel muss befohlen werden, dir zu dienen und dir beizustehen, dir zu helfen, dich auf die Beine zu bringen. So, alles muss erbeten sein. Engel selbst kommen. Wenn Gott sie schickt, dann kommen sie von selbst. Aber du musst bitten. Ohne Bitten bewegt sich im Himmel und auf Erden nichts. Wer nicht an Engel glaubt, dem kann Gott nicht helfen. Jesus hat die Engel gehabt und deshalb die Wirkungsweise Gottes sind Engel. Gott gibt gerne, aber wir müssen bitten. Gott gibt gerne, Gott handelt gerne, aber wir müssen bitten. Und wir müssen bitten, dass er seinen Arm bewegt. Herr, streck deinen Arm aus. Gott weiß, was Not ist. Gott weiß, was dran ist. Aber er will gebeten sein. Und zwar nicht groß öffentlich, so lieber Gott auf dem Marktplatz, Leopoldplatz hier. Nein, in der Kammer. Gott will in der Kammer gebeten werden, im Verborgenen, damit er es öffentlich vergelten kann. Lerne zu bitten im Versteck, im Untergrund. Und besonders die verborgenen Gebete, die werden von dem lieben Gott ganz gerne erhört. Gott hört gerne verborgene Gebete. versteckte Gebete, heimliche Gebete, stille Gebete, Herzensgebete. Gott will gerne über das Verborgene. Plötzlich handelt er und dann kommt der Teufel und sagt, wie kommen diese Engel her? Ja, Gott hat es aus dem Verborgenen gehört, da ist jemand in Not und da wird geholfen. Gott will gerne, dass du so ein Geheimnisträger Gottes bist und sagst, guck mal, da ist der Teufel und da macht er was und da fügt er was zu und da legt mir ein Bein und da macht er mir Probleme und sagt es so in deiner Kammer, wo keiner hört, damit Gott öffentlich handeln kann. Und dann kommt Gott so als Starker und putzt das alles weg. Und da denkt der Teufel, wie hat er das gewusst? Wie hat er das erfahren? Aber du hast es im Verborgenen rüber telefoniert. In anderen Sprachen womöglich. Das hat er gar nicht verstanden. Es ist so wichtig, im Verborgenen beten zu lernen. Nicht auf dem Marktplatz. Diese Gebete auf dem Marktplatz werden nicht erhört. Aber im Verborgenen. Kenne die Wirkungsweise Gottes. Also Gott ist so ein Heimlichtuer gerne. Er tut es gerne heimlich. So im Verborgenen, dass du merkst nicht. Und deshalb, wenn du was von Gott haben willst, sagst niemand, sagst nur ihm. Und dann kommt er. Und er überrascht dann so. Und die Welt wird so plötzlich überrascht. Da steht er da. Wie hat er das gewusst? Einer hat ihn verpetzt. Oder die Sache verpetzt. Du musst den Teufel dem Herrn verborgen verpetzen. So im Stillen, so heimlich Post durch die Brieftaube schicken. So Taubenpost. Und nach Hause, der Heilige Geist bringt es. Versteht ihr mich, was ich sage? Wie wirkt Gott? Ich will dir nur die Geheimnisse Gottes verraten, wie Gott wirkt, denn ich habe schon fast 40 Jahre Erfahrung mit der Wirkungsweise Gottes. Ich glaube nicht, dass ich schon alles entdeckt habe, aber ich habe viel entdeckt. Und das von diesen Entdeckungen möchte ich euch weitergeben. Gott wirkt, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Also, Gott wirkt, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Wenn wir mit seinem Geist übereinstimmen, mit seinem Wort übereinstimmen, mit seinem Plan übereinstimmen, mit seinen Prinzipien übereinstimmen. Gott ist ein Gott der Harmonie. Versuch einmal, im Einklang mit Gott zu kommen. Entdecke das Gesetz der Übereinstimmung. Wo zwei oder drei eins werden, Matthäus 18, 19, dann können sie auf dieser Erde bitten, was sie wollen, es wird ihnen gegeben werden. Und zwar, was sie hier auf Erden bitten. Nicht im Himmel, sondern was hier auf Erden gebeten wird. Wenn wir eins sind, wenn du jemanden findest, der mit dir einverstanden ist und sagt, darum bitte ich, bin ich einverstanden. Gott wirkt nur, wo die Einheit ist. Und ich habe euch gesagt, deshalb arbeiten wir mit Suppenküche und mit diesen ganzen Dingen und Gemeinschaft und so weiter. Wir wollen diese Einheit. Wenn die Einheit aufhört, hört Gott auf zu wirken. Wenn Mann und Frau nicht mehr eins sind, hört Gott auf zu wirken. Wenn Familie nicht mehr eins ist, können sie einpacken und nach Hause gehen. Wirkt Gott nicht mehr. Diese Einheit ist so wichtig. Einheit mit Seele, Geist und Leib. Wenn du nicht mehr eins bist, pack ein. Ich kann dir nur sagen, was du tun solltest. Und damit Gott zum Zuge kommt in deinem Leben. Gott wirkt nur, wenn Übereinstimmung da ist. Wo zwei oder drei eins werden. Und dann können sie bitten, was sie wollen. Gott gibt und handelt, wenn Einheit da ist. Einheit und Harmonie ist die Voraussetzung für den Segen Gottes. Wie fein und lieblich ist, heißt es in einem Psalm, wenn Brüder in Eintracht spielen. In Eintracht. Rechtzeitig abgeben, rechtzeitig zuspielen. In Eintracht. Und in Eintracht miteinander Gott dienen. Das ist die Voraussetzung für die Erhörung der Gebete und für das Handeln Gottes. Wenn du von Gott etwas haben willst, dann stimme mit irgendjemand überein. Stimme mit irgendetwas überein. Ja, Herr, es steht in deinem Wort und ich stimme deinem Wort überein. Ich glaube, was du gesagt hast, es ist wahr und Amen. Oder ich glaube, was der Pastor gepredigt hat, das ist wahr, Amen. Ich nehme es an, es ist mein Wort. Es ist meine Botschaft. Es ist für mich. Wenn du es übereinstimmst, kannst du es haben. Wenn du nicht einverstanden bist, wirst dir sogar noch das genommen, was du hast. Erkläre Gott, dass du das brauchst und willst und nötig hast und dann, dass du mit dem, was er dir gibt, einverstanden bist. Auch mit diesen Schicksalsschlägen. Du musst mit den Schicksalsschlägen nur einverstanden sein. Danke, Herr, wir haben letzten Sonntag gehabt vom Danke. Danke, Herr. Und dann bist du einverstanden und dann hört Gott auf, dich zu plagen und zu piesacken. Wenn du anfängst zu danken für dein Schicksalsschlag, dann hört Gott auf, dich zu quälen, sagt der Teufel, zieh ab. Du hast mit dieser Person nichts mehr zu tun, diese Person hat mich schon gedankt, diese Person gibt mir trotzdem die Ehre, liebt mich dennoch, vertraut mir dennoch, dann muss der Teufel wieder mit was Neuem kommen, wie beim Hiob, und sich was Neues einfallen lassen. Und irgendwo hört seine Kreativität auf. Erkläre dich eins mit Gott. In 1. Mose 11, Vers 6, da hat Gott schon, deshalb haben wir diese ganze Sprachverwirrung, da heißt es in 1. Mose 11, Vers 6, was sich die Leute vornehmen, das werden sie erreichen. Und wenn es schon im menschlichen Bereich das gilt, was sie sich vornehmen, was sich die Völker vornehmen, was sich die Menschen vornehmen, was sich die Regierungen vornehmen, das werden sie erreichen, wo sie alle eins sind. Also die Macht liegt in der Einheit über die Einkunft und so weiter. Da liegt Kraft, wenn du eins geworden bist mit irgendetwas, mit irgendjemand. Wenn Menschen sich nicht mehr einander verstehen, geht es bergab mit ihnen. Deshalb lieber ganz allein bleiben und mit dir selbst mal einverstanden sein und dann langsam Stück für Stück dein Leben aufzubauen. Gott wirkt, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Dann sind wir unschlagbar. Gott wirkt, nachdem wir unsere Prüfungen bestanden haben. Also die Wirkungsweise Gottes, ich will euch nur jetzt ein paar Sachen erklären, ein paar harte Sachen zuerst einmal, sind so wirklich harte Nüsse, die ich jetzt hier zu verteilen habe. Aber ich möchte zuerst mal das Harte rüberbringen, bevor ich das Weiche euch nachher und euch Pudding gebe. So, Gott prüft uns, bevor er uns segnet. Das ist die Wirkungsweise Gottes. Gott gibt dir keine Gabe, kein Geschenk, ohne dich vorher getestet zu haben, ob du würdig bist. Er prüft dich auf Herz und Nieren. Haben wir diese Woche gehabt, hört ihr die CD oder die Predigen von dieser Woche. Der Test ist, und weißt du, wie Gott dich testet? Halt dich ein bisschen fest, es ist gut, wenn du das tust. Gott segnet zuerst einmal deine Feinde mehr als dich. Das ist der Test. Und jetzt, Herr, guck mal, die beten nicht, die glauben nicht, die gehen nicht in die Kirche, die geben keinen Zehnten. Und was machst du? Die haben Brot, die Fülle. Gott testet dich, indem er zuerst einmal deine Widersache segnet. Verrückt. Er will deine Reaktion sehen. Wie reagiert er jetzt? Oder sie? Der Test ist, dass er deine Feinde mehr segnet als dich. Sie bekommen mehr als du. Und dann, was ist deine Reaktion? Kannst du ruhig bleiben und sagen, danke Herr, oh, dass du mich auch segnen wirst? Kannst du still sein? Und zugucken, wie die anderen das Fett runterläuft und der Segen, die platzen schier vom Segen und du nagst am Hungertuch. Wirst du da neidisch und eifersüchtig auf sie? Wie reagierst du? Gott will deine Reaktion sehen. Wir erleben, dass dem Gottlosen so gut geht und wir erleben, dass die Geistlosen mehr und besser dran sind als wir. Wir erleben, dass die Lauen mehr bekommen als wir. Wir erleben diesen Test und das ist, wo Gott uns vorausschickt zuerst einmal. Dass den Ungerechten besser geht als den Gerechten. Was machst du? Gott testet unsere Reaktion und unser Verhalten. Werden wir auch dann gottlos und ungerecht? Wenn wir das Gegenteil erleben von dem, was wir gebeten haben, die beten nicht einmal und die kriegen es trotzdem. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist zuerst einmal unser großer Test und beobachtet uns, wie wir uns verhalten. Das wollen wir mal sehen, sagt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Was machen die da unten jetzt? Wie werden sie sich verhalten? Er testet uns, ob wir auf die Ungerechten böse sind oder nicht. Ob wir ihnen die Sonne gönnen oder nicht. Ob wir ruhig und zufrieden bleiben oder nicht. Der testet uns. Bevor Gott dich segnet, das ist die Wirkungsweise Gottes. Er testet, ob du noch voller Neid und Eifersucht bist oder du schon bereits vom Neid und Eifersucht befreit und erlöst worden bist. Und er übt mit uns so lange. Du glaubst, jetzt habe ich es geschafft, danke Herr. Glaub nicht so viel. Er probiert es nochmals. Er prüft Herzen und Nieren, so steht es in meiner Bibel. Und er übt so lange, bis du gegen deine Feinde nichts mehr empfindest. Bis du sagst, mir ist vollkommen egal, mach mit denen, was du willst. Aber mach mit mir bitte auch etwas. Bis uns unsere Feinde vollkommen egal sind, bis wir ihnen die Sonne nicht mehr beneiden, bis alles Bittere, der Neid in uns abgestorben ist und ausgetrocknet ist, dann trocknet auch der Krebs aus, dann trocknet auch die ganze Bitterkeit aus und alle Ursachen für die Krankheit trocknen bei uns aus. Gott testet uns, wie du auf die Leute reagierst, bis es keine negative Reaktion vom Zorn mehr in dir gibt und Wut und Ärger und Bitterkeit. Bis wir so richtig... Weißt du, dieser Training dauert jetzt schon eine ganze Weile, bis du so richtig entsündigt bist. Und erst nachdem du entsündigt bist, kann Gott dich segnen. Denn nämlich Gott hat Angst. Und das ist die Wirkungsweise Gottes. Gott hat Angst, wenn du mit deinem Neid, mit deiner Eifersucht und deinem Stolz in den Himmel kommst. Stell dir mal vor, dann plötzlich nach einer Weile, wenn du auf dem Thron sitzt und sagst, jetzt bin ich auch Herrgott. Deshalb, Gott kann dich nicht als Sünder in den Himmel reinlassen. Du musst zuerst mal entsündigt werden. Nicht nur, dass die Sünde dir vergeben ist, die ist dir vergeben durch Jesus Christus. Aber die Macht der Sünde muss in deinem Leben gebrochen werden. Und deshalb diese Prozedur, entsündigt. Denn Gott hat Angst, er will Sünder nicht im Himmel haben. Kein Sünder wird vor ihm treten können und so weiter. Kein Sünder wird den Thron Gottes besteigen dürfen. Deshalb, Gott hat Angst vor deinem Neid und deiner Eifersucht. Neid und Eifersucht hat in dieser Welt schon so viel zerstört und Schaden angerichtet. Die Welt leidet vor Neid. Das ist das Konkurrenzdenken und so. Der Teufel ist der Urheber all dieser Dinge. Und der Teufel muss absterben, gestorben sein in uns. Und Gott wird nicht zulassen, dass du mit deinem Neid und der Eifersucht im Himmel dich einschleichst. Hast du es gehört? Es muss zuerst einmal alles radikal, total vernichtet werden. Es muss aufhören. Du musst aufhören, immer im Mittelpunkt stehen zu wollen. Immer bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche sein zu wollen. Das musst du aufhören. Du musst lernen, ganz hinten zu sitzen. Nicht in der ersten Reihe, sondern ganz hinten. Und dann kann Gott dich erst im Himmel gebrauchen. Also, stille sein, ruhig sein. Bevor Gott dich zu sich nimmt und mich und uns alle, testet er uns, ob unsere Motive rein sind. Warum liebst du den Herrn? Warum dienst du dem Herrn? Warum glaubst du dem Herrn? Warum vertraust du dem Herrn? Er testet uns und ob wir überhaupt ihm vertrauen können und wollen. Er will sehen, ob er sich auf dich und mich verlassen kann. Das ist, wo Gott uns testet. Deshalb nimmt uns Gott weg, dies und jenes, und er will sehen, kann ich mich auf ihn verlassen, auch wenn er nichts hat und nichts fühlt und nichts sieht. Er will dir sein Reich eines Tages anvertrauen und er braucht zuverlässige Leute. Und bist du ein zuverlässiger Gottes? Hast du schon gelernt, zuverlässig zu sein, deinen Platz auszufüllen, wo Gott dich hingestellt hat? Gott will sehen, ob du im Kleinen ihm treu sein kannst, weil nachher große Dinge auf dich warten. Die Wirkungsweise Gottes ist, er testet dich im Kleinen. Er lässt irgendwo da was liegen und will sehen, was du damit machst, ob du es aufhebst oder nicht aufhebst. Gott testet dich, ob du murrst oder rebellierst gegen ihn oder alles gleich hinwirfst und alles gleich abgibst und gleich sofort abhaust und fliehst. Ob du ein guter Hirte bist oder ein Mietling bist, Gott will sehen. Er will sehen, wie du reagierst, normal oder nicht normal. Die meisten Gläubigen, und das ist eine Tragödie, fallen durch. Die müssen nochmals die Prüfung machen. Und nochmals und mehrmals sogar, bevor du die Prüfung mit 100% bestehst. Wie arbeitet Gott? Gott gibt dir nichts, damit du dich selbst schädigen könntest. Gott gibt dir nichts, damit du dich ruinieren könntest. Also er hält alles von dir fern. Deshalb er weiß, was er dir anvertrauen kann und nicht. Und er gibt dir nichts, damit du Missbrauch treiben könntest eines Tages. Deshalb halte dich kurz. Kannst nicht. Was sind die Motive? Warum soll Gott dir etwas tun, etwas geben? Für was setzt du das ein? Oder warum willst du Gesundheit haben? Nur damit ich keine Schmerzen habe? Gibt es Tabletten dazu? Oder Morphium? Warum willst du gesund werden? Warum bittest du um Geld? Muss ich fragen. Und deshalb, wie wirkt Gott? Und Gott gibt nur etwas zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Soll deine Gesundheit, deine Befreiung, deine Erlösung zur Verherrlichung Gottes sein oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, dann Gott sagt, bleib, was du bist. Dann bist du gut bedient mit dem, was du hast. Nur einfach, dass du dich ein bisschen besser fühlst, dafür gebe ich dir nicht meine Heilung. Dafür gebe ich dir nicht meinen Segen. Aber wenn es zu meiner Ehre und zu meinem Lobpreis ist und im Dienst für andere, und gestern habe ich gesagt, und es ist mir so groß geworden, du kannst nur über andere gesegnet werden. Du wirst nicht gesegnet, nur weil du bist, sondern du wirst erst gesegnet über andere. Hör dir diese Predigt an, da steckt viel drin. Ich predige jetzt im Augenblick ein bisschen unbequeme Wahrheiten. Ich weiß es, kein Amen, kein Halleluja, kein Hosianna, aber naja. Gott prüft deine Verhaltensweise, ob du mit ihm einverstanden bist oder nicht. Gott gibt und... Weißt du, das ist die Arbeitsweise Gottes. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Gott gibt nicht dem Hochmütigen, dem Stolzen, dem Arroganten diesem Stoffel da. Nein, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Bist du demütig genug? Weißt du, vielleicht würdest du stolz, wenn Gott dich benutzt und sagt, guck mal, oh, das ist mein Verstand, meine Bildung und was sonst noch. Das würde dir in den Kopf steigen. Das wäre nicht gut für dich. Das würde dich erst recht krank machen. Und vielleicht würdest du sogar Gott sogar noch über dem Kopf wachsen. Vielleicht würdest du dich damit noch vergiften. Weißt du, wenn Gott schenkt dem Demütigen Gnade, ach Herr, alles, was ich bin, weißt du, ich kann nichts, alles, Herr, bist du. Obwohl dir alles gegeben ist, aber Herr, alles kommt durch dich und alles kommt von dir. Deshalb prüft Gott uns auf Herz und Nieren, ob wir das verkraften können, ob wir mit Kritik umgehen können, denn wenn du anfängst, Gott zu dienen, ich sag dir, dann wirst du runtergeputzt, in die Pfanne gehauen, dann wirst du fix und fertig gemacht, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Gott prüft dich, wie gehst du mit dem Wohlstand um? Und ich habe meine lieben rumänischen Geschwister erlebt, die kamen hierher, die haben auf den Knien gebetet, die haben durchgelaufene Schuhe gehabt und die haben nicht viel gehabt, aber die haben gebetet wie die Weltmeister. Und dann kam der Wohlstand, Fernseher und so weiter und dann war vom Gottesdienst nichts, saßen sie vom Fernseher bis zum letzten Programm. Und dann kamen sie nur noch einmal in der Gemeinde, saßen dann immer weiter hinten und am Schluss waren sie gar nicht mehr da. Wie können ich das und so weiter? Gott prüft, wie du mit dem Wohlstand umgehst. Und ich sage euch, in Russland und im ganzen Ostblock ist der Wohlstand ihr Verhängnis. Der Wohlstand ist Fluch statt Segen. So gut wie wir den Wohlstand brauchen und nötig haben, aber die meisten können mit Wohlstand und Segen nicht umgehen. Das zieht sie vom Herrn weg. Das macht sie faul und lässig und träge und krank. Er prüft, wie du mit der Gesundheit umgehst. Ob du das bisschen, was du hast, einsetzt für ihn oder nicht. Er prüft dich, und das ist, bevor Gott uns etwas schenkt, wie gehst du mit anderen um? Mit den Sünden anderer Leute? Er prüft, ob du gut haushalten kannst. Er prüft dich, ob du nur an dich denkst als Egoist oder als Christ, auch an andere denkst. Er prüft dich, wie du mit deinen Gaben umgehst, ob du diese eine Gabe, die du hast, einsetzt oder nicht. Das ist, wie Gott arbeitet. Bevor Gott dich aufnimmt, musst du zum TÜV. Bevor er dich auf die Menschheit loslässt, musst du geprüft werden auf Herz und Nieren. Bevor er dich zum Segen macht und zum Kanal des Segens macht, dann macht er zuerst mal Testversuche, zuerst mal Trockenübungen. Du hast richtig gehört. Gott will sehen, ob du damit umgehen kannst, im Natürlichen. Und wenn du mit den natürlichen Dingen nicht umgehen kannst, wie willst du mit den übernatürlichen Dingen umgehen? Bei Gott geht es nicht nur um Ehrenwerte und gute Gaben. Nein, es geht, dass man mit seinen Segnungen umgehen kann. Dass man sie nicht missbraucht. Die sind Gott zu schade dafür, einfach zu verplempern und einfach so hinzuwerfen. Man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Also, ob du in ein reines Gefäß diese Schätze aufnimmst oder nicht, Gott prüft deine Motive und ihm sind deine Motive wichtiger als alle unsere ganzen Aktionen. Denn wenn ich dir Sendschreiben lese, ich habe was wider dich. Dass du die erste Liebe verlässt, diese Motive. Warum tust du, was du tust? Schon allein da beantwortest du eine ganze Menge von Fragen. Und warum tust du etwas nicht? Warum lebst du zum Beispiel öffentlich anders als privat? In der Gemeinde, Halleluja. Und wo ist dein Halleluja zu Hause? Warum betest du nur öffentlich wie ein Pharisäer und nicht zu Hause? Warum bist du in der Gemeinde ein guter Christ und nicht zu Hause? Weil dich dort niemand sieht. Aber gerade das ist was, worauf es Gott ankommt. Wie bist du, wenn dich niemand beobachtet, wenn dir niemand zuschaut? Bist du ein fleißiger Arbeiter oder fauler Arbeiter? Wenn dir niemand zuschaut. Gott will zuerst mal wissen, was die Basis deines Lebens ist. Und wenn die faul ist, baut er nicht weiter, macht er nicht mit. Er will zuerst einmal sehen, ob du innerlich abgeklärt bist. Ob du nur für dich selbst oder auch für ihn und sein Reich dich bereitstellst. Gottes Plan mit uns ist seine Verherrlichung. Er will durch dich verherrlicht werden. Lass die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Das ist Gottes Plan. Er wirkt, wenn dein Leben zur Verherrlichung Gottes ist. Du betest um Partner. Herr, schick mir einen guten Mann oder gute Frau. Vielleicht ist jemand da. Und es werden auch welche sein, die das auch diese Predigt hören. Du betest, Herr, schick mir. Warum soll Gott dir einen Partner schicken oder eine Partnerin? Warum soll Gott dir Kinder geben? Wenn die nicht zur Ehre Gottes großgezogen werden, dann ist es besser, er gibt dir keine Kinder. Wenn die Partnerschaft nicht zur Verherrlichung Gottes dienen soll, dann ist es besser, du bleibst allein und gehst ins Kloster. Oder wirst ein Mönch oder sonst was. Oder bleibst ledig. Weißt du, es sollte alles zur Verherrlichung Gottes werden. Nur noch, damit du dein Sex ausleben kannst oder nicht so allein bist und nicht so einsam bist. Warum brauchst du einen Partner? In Amerika hat eine Zeitung mal eine Umfrage gemacht bei Leuten, warum braucht man das und das, und dann haben sie zusammen addiert. Ja, und am Schluss, ja, damit ich nicht allein bin, damit jemand mein Auto repariert und damit jemand meinen Garten, Rasen mäht und so weiter, und warum, damit mal jemand auf mich aufpasst. Und dann kam unterm Strich, nach den all diesen Umfragen, am besten würde sich ihnen ein Schäferhund eignen, statt ein Partner. Du brauchst nicht einen Partner, sondern einen Schäferhund. Wenn du krank bist, gehst du ins Krankenhaus, wenn du das hast und so weiter, gehst du dorthin und so weiter. Du brauchst eigentlich diese Dinge gar nicht zur Ehre Gottes. Das kann auch ein Schäferhund machen. Okay? Gott prüft deine Motive. Sind sie ehrlich, wahr und gut? Was ist es immer so schlimm? Wir sind nicht gottzentriert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann fällt dir alles wie selbstverständlich zu. Gott prüft, ob deine Motive wahr sind, echt, geistlich und göttlich. Sobald vielen Leuten besser geht, vergessen sie den Herrn, vergessen sie, wo sie herkommen. Weißt du, da werden sie plötzlich stolz und erheben sich über andere und sagen, guck mal, also nein, nein, nein. Aber die wissen nicht, dass sie vor 3 Wochen selber in der Gosse lagen. Weißt du, wer nicht aus der Vergebung heraus lebt, kann auch gar nicht gnädig sein. Wem nicht viel vergeben worden ist und wer seine Vergebung vergisst, und wir vergessen leider sehr schnell, das Böse vergessen wir nicht, aber das Gute vergessen wir so schnell, da wird man rückfällig. Sobald es manchen besser geht, geben sie Gott keine Komplimente mehr, werden frech, aufsässig, fordernd, und anstatt dass sie für Gott sind, sind sie gegen Gott noch unter Umständen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, Vater, bis hier habe ich dich verherrlicht durch die Frucht und so weiter, die durch den Weinstock bringt und so weiter, ich bleibe in dir. Gott segnet, wenn wir Frucht bringen, wenn unser Leben Frucht bringt. Wie wirkt Gott weiter? Bevor wir Christen wurden, sind wir gottlos und gesetzlos gewesen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Gottlos und gesetzlos, alle miteinander, auch wenn sie christlich erzogen worden sind. Wir haben immer nur das getan, was wir nicht tun sollten. War das so? Immer über die Stränge gehauen. Wir verhielten uns genauso, wie wir uns nicht verhalten sollten. Wir wussten, was richtig ist, aber wir haben das Falsche getan. Bewusst oder einfach aus Gewohnheit. Und Errettung in unserem Leben ist, dass in unserem Leben jetzt plötzlich Ordnung reinkommt. Dass die ganzen Widersprüche aus unserem Leben ausgeräumt werden. Und vor der Bekehrung hat alles nicht gestimmt. Und nach der Bekehrung werden die Seiten unseres Lebens gestimmt. Vorher waren wir im Widerspruch zu Gott und jetzt sind wir im Einklang mit Gott. Und heute sage ich etwas Unerhörtes, vielleicht was du noch nie gehört hast. Gott tut Wunder, indem er Gesetze bricht, bei Rot über die Ampel fährt. Mal ganz krass. Gott wirkt. Wie wirkt Gott? Und ich bin dabei, euch zu erklären, die Wirkungsweise Gottes. Und ich sage jetzt etwas Unerhörtes. Gott wirkt zuerst mal, indem er 1000 Gesetze bricht. Hast du es verstanden? Kein Amen. Alle sind sprachlos. Denken, was jetzt kommt. Gott tut Wunder in unserem Leben, indem er 1000 Gesetze bricht. Er tut es aus Liebe für dich. Er sieht unsere Motive, nachdem er geprüft hat, getestet hat. Er sieht, dass du ehrlich bist. Er sieht unsere Hilflosigkeit, unsere Schwäche, unser Elend, unsere Verlorenheit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Ohnmacht. Er erbarmt sich unser. Die Wirkungsweise Gottes. Obwohl er nicht dazu verpflichtet ist. Steht nirgendwo geschrieben, dass Gott sich deiner und meiner erbarmen muss. Er tut's, bricht ein Gesetz. Obwohl wir Verbrecher sind, und da sind wir, wir haben sein Gesetz gebrochen, niemand kann ihn zwingen, dir zu helfen, dich zu segnen, dich zu heilen. Er tut's trotzdem. Das ist das Verrückte dabei. Gnade ist nichts anderes, als wenn Gott 1000 Gesetze brechen würde. Das ist Gnade. Gott bricht laufend seine heiligen Gesetze. Er segnet uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Und obwohl wir nicht würdig sind, obwohl wir vielleicht noch Sünder und schwache, gebrechliche Menschen sind, er segnet uns dennoch. Ist das nicht komisch, merkwürdig? Er macht seinen Sohn zum Sünder sogar, zum Verbrecher und lässt zwischen Verbrecher hängen. bricht tausende Gesetze. Seinen liebsten Sohn gibt er hin. Für dich und mich. Hätte er nicht müssen. Er kreuzigt Jesus und lässt ihn als Gesetzesübertreter sterben. Kenne die Wirkungsweise Gottes. Jesus hat sämtliche jüdische Dogmen gebrochen. Hat sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen und die Zähne geputzt. Ich sage das jetzt nur so krass, damit ihr es versteht. Sich diese Verordnung der Alten gar nicht dran gehalten. Er hat einen Krug genommen, wo man Füße normalerweise wäscht. Da drin hat er Wasser und Wein gemacht, aus Wasser Wein gemacht. Das ist unanständig, was er gemacht hat. Gott handelt so, wie ein normaler Spießbürger nicht handelt. Er übertritt Gesetze und Gebote. Er ging zu den Sündern und Verlorenen. Er musste nicht durch Samaria gehen, aber er ging extra nach Samaria. Er geht zu den Aussätzigen, zu den Ehebrechern, zu den Samaritern, redet mit einer Frau, das ist ja für den jüdischen Rabbi Verbrechen, offen auf der Straße und noch am Brunnen, einsam und allein da draußen. Hat den Sabbat laufend gebrochen, obwohl es von Gott eingesetzt war. Er hat sich der Heiden angenommen, sich mit Kindern gespielt. Er tat alles, was im jüdischen Gesetz verboten war. Ehren am Sabbat ausgerauft, um zu zeigen, ich bin größer. Und Liebe zu demonstrieren. Gott hat Liebe demonstriert, brach laufend Gesetze. Und jetzt haben wir alles, was wollen wir mehr. Deshalb wurde auch gekreuzigt, der hohe Priester zerriss sein Gewand. Gott erlöst uns, indem er seine eigenen Gesetze bricht. Und ein König kann das machen. Gott kann Gesetze als König erlassen und kann Gesetze auch aufheben. Das macht auch unsere Regierung ja laufend. Da beschließen sie letzte Woche und übernächste Woche gilt es nicht mehr. Haben wir schon was anderes. Und Gott macht das genauso aus Liebe und Gnade zu dir und mir. Obwohl wir ihm so viel Schaden angerichtet haben, sein Reich zerstört haben oder Paulus unschuldiges Blut vergossen und obwohl wir des Todes schuldig sind, erbarmt er sich und macht zum besten und größten Diener des Evangeliums überhaupt, Saul von Tarsus. Gott bricht Gesetze. Dieser Mann ist nicht würdig. Und wenn ich die Großen alle anschaue, die Gott irgendwo gedient haben, das waren alles Gesetzesbrecher und Gott hat sein Gesetz gebrochen, um sich ihrer zu erbarmen. Moses, ein Mörder, David, ein Ehebrecher und so geht's fort. Paulus, auch ein Mörder und so weiter. Und Gott gebraucht diese Menschen. Gott bricht die Gesetze, um Gnade zu demonstrieren. Das ist Wirkungsweise Gottes. Keiner von uns hat die Erlösung verdient, aber er sagt, kommt her zu mir. Gott erlöst uns und hilft uns, obwohl es wir nicht verdient haben. Er hält zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben und ihm nichts Gutes tun. Weißt du, du und ich, wir machen unserem Heiland so viel Arbeit mit unseren Sünden. Sei doch ganz ehrlich. Du bist noch nicht einmal draußen, hast schon wieder dich versündigt. Und was macht er? Er segnet dich trotzdem. Er segnet dich trotzdem, beschützt dich trotzdem. Er hilft dir trotzdem. Er hört dich trotzdem, weil du sein Kind bist, sein liebes Kind bist. Was Gott jetzt bei uns tut und bei dir und bei mir, bei uns als Menschen, ist im Widerspruch zu seinem Gesetz. Wir haben nichts anderes als Zorn verdient. Wir waren zu ihm gemein und gehässig und so weiter. Und was macht er? Er verzeiht und vergibt uns. Ein Gesetz ist gebrochen. Wenn Gott uns jetzt liebt und noch gut zu uns ist, dann muss er so viele Grundsätze seiner Heiligkeit aufheben. Dann muss er seine Meinung ändern. Weißt du, und die Frau in dem Evangelium hat den Herrn Jesus bekehrt. Und der Herr sagt, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden vorwirft. Und die Frau sagt, auch die Hündlein, Herr, leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Das ist die Wirkungsweise Gottes. Du hast es nicht verdient. Und trotzdem, Gott ändert seine Meinung über uns und er muss so viel schlucken und übersehen und auslassen. Anstatt uns jetzt zu verdammen, muss er immer keep smiling, lächeln und freundlich sein. Und ich habe dich lieb. Und das tut er auch. Weißt du, das ist keine Gotteslästerung und dergleichen. Nein, das ist die Liebe Gottes, weil Gott so viele Gesetze bricht, um dir und mir Gutes zu tun und Gutes zukommen zu lassen. Barmherzigkeit zu erzeigen. Und wir als Christen, nachdem wir uns bekehrten, geraten wir gerade mit der gesetzlichen Religion so in Zwietracht, in Streit und so weiter. Ja, die sind gar nicht so. Die beten nicht. Die waschen sich die Hände nicht. Und Sabbat und was weiß ich alles. Die machen das alles gar nicht. Und der Herr segnet sie doch. Weil er das Herz ansieht. weil er das Herz ansieht. Gott sieht dein Herz an. Und Gott schaut immer auf das Herz, nicht auf deinen Verstand und nicht auf das, was du weißt und was du bist und was du geschafft und was du geleistet hast. Er schaut immer auf dein Herz. Eine der Wirkungsweisen Gottes. Gott stellt alle Gesetze auf den Kopf, um nur dich zu erlösen. Er vergisst aus Liebe sich selbst. Er gibt seinen Sohn aus Liebe zu dir. Er gibt den Heiligen Geist zu dir. Er achtet der Schande nicht, was jetzt die Frommen über ihn denken, über Jesus jetzt insbesondere. Er gibt alles, den ganzen Himmel stellt er zur Verfügung, um dich und mich in den Himmel zu bringen. Bevor Gott bei uns wirkt, muss er zuerst einmal auch eine ganze Menge Gesetze brechen. Wenn du deinen Fuß brichst, dauert 6 Wochen, bis du gesund wirst. Okay? Bis dein Bruch geheilt wird. Aber Gott kann das auch in einer Minute machen. Braucht die 6 Wochen. Und da wäre ein Gesetz gebrochen. Und Jesus demonstriert, dass er der Herr über Gesetze ist. Und dass sich vor ihm alle Knie beugen müssen, auch das Knie des Gesetzes. Und da sagt er in Matthäus 9, Vers 5, was ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben? Oder dann steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus demonstriert, dass er Macht hat, Sünden zu vergeben und dass er Macht hat, auch zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder dass auf dem Wasser wandeln kann, das ist auch so eine Ausnahme. Und dann diesen Petrus, also um Himmels Willen, wenn du alle anderen, da wären die anderen viel lieber. Der Levi, der wäre so ein braver Mensch gewesen. Oder irgendein anderer dieser Apostel. Aber Petrus in Großmaul, den lässt du auf dem Wasser spazieren. Der am wenigsten verdient hat, dieser Großmaul, den lässt auf dem Wasser. Du siehst also, und das ist das Geheimnis des Glaubens, der Wirkungsweise Gottes, die am allerwenigsten verdient haben. Wenn die richtig zu Gott stehen, die gebraucht er, die segnet er, aus ihnen macht er was. Mit ihnen kommt er zum Ziel. Und die anderen, die sich so immer anstrengen, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt singen, ich muss jetzt in den Gottesdienst gehen, es ist alles richtig und gut. Die schaffen es nicht. Und der sich in Gottes Hände fallen lassen, wie David, also dieser David, dieser Knülch da, in aller Liebe, ich mag ihn, wird mein Bruder sein im Himmel. Und so weiter. Guck mal, dieser David, Gott hat sein Herz gesehen. Und er war nicht koscher in allen Stücken, aber Gott hat sein Herz gesehen. Das ist ein Rechter. Das ist ein Anständiger. Auch wenn er nicht anständig war in vielen Bereichen, aber Gott hat sein Herz gesehen. Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Und sofort gebetet, wenn er gemerkt hat, was nicht stimmt. Und sofort sich an den Herrn gewandt. Beter sind, und ich sage dir jetzt, was Beter sind. Beter sind Menschen, die Gottes Meinung ändern. Gott hat Gericht beschlossen. Sodom und Gomorra wird ausradiert und ausgelöscht. Wir diskutieren nicht mehr darüber. Aber dann kommt Abraham und er fängt an, mit Gott zu diskutieren. Aber Herr, wenn in dieser Stadt 50 Gerechte wären, willst du die Stadt vernichten? Nein. Und du siehst, wie dieser Jude, dieser Abraham hier schachert und mit Gott handelt und feilscht. Das ist typisch Beduine. Handelt und so weiter. Dann kommt er bis auf 10 runter und dann gibt er es auf. Und er sagt, aber ich habe noch in dieser Stadt den Bruder Lot, meinen Neffen, der muss raus. Und du siehst, ich kann nichts tun, bis der Lot nicht aus Sodom heraus war. Eigentlich, Lot hätte mitsterben müssen in Sodom und mit umkommen müssen, denn er war auch nicht besser wie die anderen. Aber die Fürbitte von Abraham hat ihn rausgeholt. Deine Fürbitte holt deine Verwandtschaft raus aus der Hölle. Deine Fürbitte holt alle, die in Sodom leben, egal wie viele sind, aus diesem Sündenpfuhl holt er raus. Deine Gebete sind es, was die Menschen errettet. Die Fürbittegebete. Fang an, mit Gott zu handeln. Herr, du kannst Berlin nicht untergehen lassen. Du kannst die Katastrophe nach Deutschland noch nicht schicken. Da sind noch so viele Menschen, die brauchen den Heiland. Und meine Verwandte, denk an deine Verwandte zuerst einmal. Die kennen Jesus noch nicht. Die sind noch nicht dem Herrn begegnet. Gott muss Gebote brechen. Sogar sein Todesurteil über Sodom und Gomorra muss er brechen und muss abwarten, bis Lot aus Sodom raus ist. Er muss für dich ein Sünder werden, um dir zu helfen. Das ist Jesus geworden, ein Sünder. Er muss unheimlich viel Druck ertragen, erdulden, um einfach nur und Spott. Guck mal, das ist Gott. Um die kümmert er sich. Er muss das alles erdulden, nur zu zeigen, dass du sein Kind bist. Und Gott segnet und setzt sich für dich unbegrenzt ein. Er gibt alles für dich, tut alles und so weiter. Dieses Wirken Gottes ist immer ein Prozess. Und wenn Gott anfängt zu wirken, muss er oft über dein und mein Leben seine Meinung ändern. Nein, nein, also ich sehe sein Herz, der weint. Guck mal, wie der weint. Wie dem die Tränen runterlaufen. Dann fängt Gott auch barmherzig zu werden. und über Barmherzigkeit mit uns, wenn er sieht. So, normalerweise, jetzt zurück zu meinen Engeln noch, normalerweise wollen Engel nichts mit Menschen zu tun haben, aber hier schickt er seine Engel, befiehlt er und bedient sie sogar mit Engeln. Das ist Gott. Wie wirkt Gott? Er sagt, Engel passt jetzt auf ihn auf, nicht nur die Schutzengel, sondern dass er auch das Ziel erreicht, dass der Segen ankommt, dass die Engel sorgen dafür, dass du den Auftrag Gottes erfüllen kannst. Er wird seinen Engeln befehlen. Die Engel sind so rein und so heilig, die wollen mit uns schmutzigen Menschen nichts zu tun haben. Aber Gott befiehlt es, dass sie dich im Buch des Lebens eintragen. Nein, den mag ich nicht, der schmeckt mir nicht. Aber sagt er, schreib Johannes Matutis. Und noch fügbar Namen, falls es noch einen Matutis gibt, dass er nicht der Falsche ankommt. Und die Engel tragen uns im Buch des Lebens ein, mit Widerwillen. Zuerst mussten sie das Paradies behüten, dass ja niemand reinkommt, mit diesem feurigen Schwert. Und jetzt müssen sie noch, sogar noch Überstunden machen und uns eintragen im Buch des Lebens. Weil Gott es befohlen hat. Weil Gott es befohlen hat. Die müssen uns helfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl wir keinen Zutritt zum Thron Gottes haben. Die müssen unsere Gebete nehmen und auf den Altar Gottes legen. Oder auf den Bürotisch Gottes. Er wird seinen Engeln befehlen. Und da ist eine Theologie drin, eine Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Wie arbeitet Gott? Gott arbeitet mit seinem Hofstaat, seinem Personal. Und die Engel dienen nicht von sich aus. Wenn ein Engel zu dir von sich aus kommt, das war immer der Teufel. Waren es immer Dämonen. Waren irgendwelche Geister aus dem Spiritismus. Aber wenn sie aus dem ausdrücklichen Befehl Gottes kommen, dann sind sie richtig. Und wenn du sie gebeten hast, auch die Engel müssen ihre heilige Dienstordnung brechen. Die müssen kommen und dir dienen, obwohl es du nicht verdient hast. Gott überredet sie. Deshalb, Ausnahme bestätigt die Regel, das ist bei jedem Gesetz so, auch wenn Gesetze gemacht werden. Gott macht eine Ausnahme bei dir. Das ist die Wirkungsweise Gottes. Eine Ausnahme. Weil Gott sich selbst überwunden hat, bringt ihm das beste Kleid, versucht jetzt die Engel zu überwinden und sagen, hilft ihm doch diesem armen Kerl, steht ihm bei, tröstet ihn. Gott liebt uns so unbegrenzt und ausnahmslos, dass sogar ein Ausnahmezustand über uns verhängt wird. Ein Ausnahmezustand. Also du und ich, wir leben jetzt im Ausnahmezustand. Weißt du, was das heißt? Ausnahme ist, wenn alle Gesetze auf den Kopf gestellt werden. Weil alles, was bisher beschlossen wurde, nicht mehr gilt. Deine Erlösung ist ein Ausnahmezustand, ein Sonderfall. Du bekommst jetzt eine Sonderbehandlung, das ist deine Erlösung. Eine Sonderbehandlung. Der ältere Bruder steht da und ist sprachlos und sagt, guck mal, der hat doch alles verprasst, der hat alles verhurt, der hat alles verlumpt und versoffen und verfressen und dem gibst du noch so viel. Ausnahmezustand, das beste Kleid, alles. Du hast kein Anrecht, aber der Vater sorgt dafür. Deine älteren Geschwister, die Engel, die müssen das glauben und mit ansehen. Und der Herr muss sie überreden. Gott bricht sein Gesetz, sein Recht um der Engel willen. Zuerst mal. Er wird seinen Engeln befehlen, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Und zu jubilieren und sagen, Halleluja, jetzt kommt wieder ein Sünder. Jetzt bekehrt er sich wieder. Und du musst denken, wie die Engel ihr Halleluja anstimmen. Eigentlich, die haben keine Lust, aber nachher kriegen sie Lust, was sie sogar nachher später heißen, und die Engel gelüsten zu sehen, die Erlösung der Kinder Gottes, wenn die einmal auf den Geschmack kommen, wenn der Durchbruch einmal da ist, wenn die merken, Gott handelt in Ausnahmezustand, dann freuen sie sich. Ich verkündige euch eine große Freude, zuerst mal einer da und dann nachher die ganzen himmlischen Heerscharen. Dieser Ausnahmezustand für dein Leben ist für die Engel die größte Versuchung, denn die müssen auch ihre Prüfung bestehen. Die werden auch geprüft, bevor sie zu dir rüberkommen. Und weißt du, Gott muss manchmal Ausnahmen machen über Ausnahmen. Der Hiskia, sein Leben wird um 15 Jahre verlängert. Das ist eine Ausnahme. Um Davids Willen. Eine Ausnahme einfach. Alles um dich herum und alles, was die Bibel dir im Neuen Testament verheißt, ist eine Ausnahme. Dass sich das Meer teilt und du trockenen Fußes hindurchgehst, oder die Israeliten, das passiert bei uns ja auch tagtäglich, dass wir trockenen Fußes hindurchgehen, dass wir gut ankommen und so weiter, dass die Straße geräumt und geputzt ist, ist ein Ausnahmezustand. Ist alles Ausnahme. Dass die Sonne stehen bleibt am Himmel, ist ein Ausnahmezustand. dass der Herr dem David hilft im Kampf gegen Goliath, Ausnahmezustand, dass die Löwen den Daniel nicht fressen, ein Ausnahmezustand. Du siehst, du kannst alles angucken in der Bibel, alles, was um die Heiligen herum passiert, ist immer Ausnahmezustand. Sowas gibt's nicht. Und genau das, was sowas nicht gibt, gibt's bei dir und bei mir, weil wir Kinder Gottes sind, wir sind Söhne Gottes, wir leben alle im Ausnahmezustand, eine Sonderbehandlung. Eine alte Frau wie Sarah soll kein Kind kriegen, und was kriegt sie? Ein junges Baby im hohen Alter. Oder eine Jungfrau wird schwanger und ohne Mann zu wissen. Eine Ausnahme. Die Geburt Jesu war eine Ausnahme. Eine Sonderbehandlung. Also Gottes Handeln mit uns Menschen ist immer eine Ausnahme. Immer ein Gesetzesbruch. Das, Naturgesetze sagen so, die Regel sagt so, unser normales Wissen sagt so, aber Gott sagt, nein, so. Aber ich sage. Deshalb Jesus sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Gesetzesbruch. Dass ein Toter aufsteht. Jemand hat mir geschrieben, viele Menschen wollen in den Himmel und der Himmel muss sehr gut sein, weil noch niemand von dort zurückgekommen ist. Nette Gedanke. Weil noch niemand von dort zurückgekommen ist. Es muss so gut sein, sonst wären die alle schon zurückgekommen. Aus dem Totenreich, Jesus ist zurückgekommen und so weiter. Gott verschafft beim Jona einen besonderen Fisch, einen Ausnahmezustand. Und dass er den gerade dorthin bringt, hätte genauso nach Rom bringen können, aber nein, nach Joppe. Ein Ausnahmezustand, genau an dem richtigen Platz wieder dorthin. Das Wort Gottes ist voller Ausnahmezuständen, auch in unserem Leben. Gott muss es erlauben, dass wieder Ausnahmezustand in deinem Leben passiert und dass du das erlebst. Erwarte, dass Gott deinen Platz einnimmt und dass der Ausnahmezustand in deinem Leben plötzlich greift. Was tut Gott, wie wirkt Gott? Ein Gedanke noch oder noch ein paar kleine so Gedanken, Untergedanken. Was Gott an einem tun konnte, das kann er auch an anderen tun. Das kann er auch an dir tun. Was Gott an einem Jona tun konnte, an einem Josua tun konnte, bei einem Hiskia tun konnte, was Gott ja, beim David tun konnte, das kann er auch bei dir tun. Diese Ausnahmeregel anwenden. Wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken konnte, kann er auch mich. Und die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Derselbe Geist. Das ist die Wirkungsweise Gottes. Was Gott einmal schuf, kann er immer schaffen. Was Gott einmal sagte, kann er immer sagen. Was Gott einmal segnete, kann er immer segnen. Wenn Gott einmal eine Ausnahme machte, dann ist es für ihn kein Problem, weitere Ausnahmen zu machen. Ganz besonders mit mir und mit dir, mit uns. Deshalb, wir sollten ganz offen sein zum Herrn und sagen, ja Herr, ich erwarte eine Ausnahme bei mir. Eine Ausnahme bei mir. Jesus macht bei dieser Frau hier auch die Hündlein leben vom Tisch, von des Herrn, von den Brotsamen, die von des Herrn Tisch fallen, macht er eine Ausnahme. Der Herr macht auch bei dir dann eine Ausnahme. Oder wenn der ungerechte Richter in diesem Gleichnis eine Ausnahme machte bei dieser Frau, kann der Richter, dieser lebendige Richter, bei dir auch eine Ausnahme machen. Wenn du einfach klopfst und klopfst und klopfst und klopfst und klopfst und klopfst und bittest und klopfst und bittest und klopfst und rufst und immer wieder, dann sagt er, also ich will schlafen endlich, ich will meine Ruhe haben. Wenn du aufdringlich wirst, viele Gotteskinder sind bei Gott gar nicht mehr aufdringlich. Auch wenn sie nicht kriegt, dann will der liebe Gott nicht. Du solltest bei Gott deinen Willen durchsetzen. Hast du es richtig gehört? Dein und sein Willen in Einklang bringen und dann sagen, Herr, ich brauche Brot. Das ist nur, ich habe Gäste bekommen und so weiter, ich brauche Brot und so weiter. Bitte hilf mir. Oder hier, diese Frau, ich brauche Hilfe. Ich werde vor das Gericht gezogen, ich brauche Hilfe. Rufe an. Matthäus Kapitel 7, Vers 7 heißt es, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Darum, wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird es aufgetan oder geöffnet werden. Wer von euch würde einem Kind einen Stein geben, wenn er um Brot bittet oder eine Schlange, wenn er um Fisch bittet? Und so schlecht ihr auch seid, sagt der Herr, wisst ihr doch, dass was eure Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben oder Gutes denen geben, die ihn darum bitten. Fang an, ihn darum zu bitten. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Fang an zu bitten. Wie viel mehr will der Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn darum bitten? Die Naturgesetze können wir nicht durchbrechen, aber Gott kann Naturgesetze durchbrechen. Und Gott will in deinem Leben auch durchaus Naturgesetze durchbrechen und sich beweisen, ich bin Herr. Und Gottes Heil für dich und mich ist eine Ausnahme, da wird alles außer Kraft gesetzt, die ganze Verdammungsurteil, die ganze Anklage. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. Vergiss, was vorher war, du bist eine neue Schöpfung. Der Grund dafür, dass Gott eine Ausnahme bei dir macht, du gehörst zum Sonderprogramm Gottes. Du bist erwählt vor Grundlegung der Welt, dich hat er gewollt, da kam was dazwischen, Gott muss dir helfen. Gottes Reich ist nicht mit diesem System zu vergleichen, dieser Weltsystem. Da gibt es keine Ausnahme, da sind sie alle gleich, da scheint die Sonne über Gute und Schlechte. Aber in dem Moment, wo du Kind Gottes bist, bist du in einem Ausnahmezustand. Und was wir leben, das lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt der Apostel Paulus, im Ausnahmezustand. Du lebst im anderen System, im System Gottes, in der Welt Gottes. Und Gott wirkt dann bei dir immer wieder mit Ausnahme. Du solltest schon längst tot sein, aber du lebst immer noch. Du solltest längst schon verloren sein, dich dürfte es gar nicht mehr geben, aber Gott erwählt dich trotzdem. Und Gott macht immer bei denen eine Ausnahme, bei denen schon alles verloren ist. David, das achte Kind, er will sich den achten und so anfängt mit ihm was ganz Neues. Wer mit Gott lebt, der kann auch nachts zu ihm kommen. Ausnahme, Gott hat Zeit für dich. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Gottes Handeln ist Ausnahmehandeln und unser Zustand ist Ausnahmezustand. Und weißt du, was das ist? Es ist ein Stück Entrückung. Ich warte nicht auf die Entrückung, dass ich plötzlich wegfliege durch die Decke hier, der ist sowieso betoniert. Wahrscheinlich komme ich gar nicht durch, muss ich ins Fenster gucken, ob es offen ist. Weißt du, es ist Quatsch und Blödsinn, auf Entrückung zu warten. Wir müssen die Entrückung jetzt schon erleben. Wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Das ist unsere neue Lebensweise. Wir leben nicht mehr in diesem Zustand, sondern wir leben bereits mit Christus in einem anderen Zustand, in einem Ausnahmezustand. Und das ist entrückt. Und Kinder Gottes leben in diesem Ausnahmezustand. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Auserwählter mehr selig werden. Heutzutage ist der Druck so massiv in der Welt, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, du würdest nicht mehr durchkommen. Aber der Herr verkürzt es um der Auserwählten willen. Durch Jesus lebst du in einem anderen System, bist entrückt, deine Zeit ist verkürzt und der Herr verkürzt die Zeit, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Zwischen Wasser und Wein, das ist der Normalzustand, braucht es ein Jahr, der Heiland macht es in 5 Minuten. Wasser und Wein. Oder Wein in einem Jahr ist es noch nicht einmal sicher. Um guten Wein zu haben, brauchst du nur vielleicht 5 Jahre. Aber der Herr macht es in 5 Sekunden. So, um der Auserwählten willen. Das ist die Wirkungsweise Gottes. Gott macht Ausnahmen. Der nimmt dich raus und versetzt dich auf einen anderen Planeten, in einer anderen Welt. Durch Jesus lebst du nach ganz anderen Regeln. Wenn du bei Jesus und mit Jesus bist, läuft ein ganz anderer Film für dich ab. Ganz anderes Programm. Du hast eine ganz andere Religion. Wenn du ein echtes, wahres Kind Gottes wirst, hast du nicht mehr die christliche Religion, nicht mehr die muslimische Religion, nicht mehr die buddhistische Religion, nicht mehr die hinduistische Religion und nicht mehr die atheistische Religion. Du hast eine ganz neue Religion. Den Glauben an Christus, an den Sohn des lebendigen Gottes, an dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Wenn du Jesus hast, bist du versetzt in ganz andere Verhältnisse. Du kannst nichts haben. Und dann nimmst du Wasser, legst deine Hand drauf und machst Wein. Oder nimmst 5 Brötchen und speist Tausende. Alles drin und alles möglich und alles wird nochmals sich wiederholen, wenn die Kinder Gottes heimmarschieren. Wenn du in Jesus Christus bist, hast du ganz andere Einstellungen innen drin. Aber wir sind noch nicht so weit. Und deshalb, wir müssen noch mit unserem Neid und Eifersucht und mit unseren, ja, Stolz und so weiter. Wir müssen das alles noch so ablegen. Deshalb testet der liebe Gott, ob wir schon so weit sind, dass wir auf dem Wasser mit ihm gehen können. Bist du schon so weit, dass du mit Jesus auf dem Wasser gehen kannst? Du denkst, jetzt redest du, bist du schon so weit? Wer ist überhaupt so weit? Weißt du, du bist so weit, wenn du dich in Gott verloren hast. Nicht Gott verloren hast, sondern, weißt du, in Gott dich verloren hast. In Gott aufgegangen bist. Von Gott erfüllt worden bist, dann bist du in einer anderen Welt, auf einer anderen Ebene. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. heute Morgen. Wir wollen einfach die Wirkungsweise Gottes an uns erkennen. Weißt du, das muss man selber ausprobieren. Muss man testen, was kann ich, wie geht's, was läuft nicht und was funktioniert und was funktioniert nicht in meinem Leben. Und du musst feststellen, Gott, wie funktionierst du in meinem Leben? Bittet, so wird euch gegeben. Vielleicht hast du ein Problem und ich möchte heute Morgen Menschen einladen, die eine Not haben. Du bist krank und brauchst Heilung. Ist irgendjemand, der heute Morgen Heilung braucht? Du sollst bitten, kommt. Die, wo Heilung brauchen, die sollen nach vorne kommen. Wir wollen für Heilung beten. Die, wo Heilung brauchen, egal was du hast, selbst Kopfschmerzen. Du solltest die Kopfschmerzen nicht nach Hause nehmen. Gott will dich heilen heute Morgen. Halleluja, Kranke. Kommt her zu mir, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ich bete heute Morgen bewusst für Kranke. Wenn du eine Krankheit hast und du willst sie loswerden, du willst sie nicht nach Hause nehmen, lieber Heiland, du siehst, mein Bruder hat die Krankheit und er will sie nicht nach Hause nehmen. Sei geheilt in Jesu Namen. Sei gesund und sei gestärkt. Sei gesund und sei gestärkt. Nimm die Krankheit nicht nach Hause. Und Geschwister, ihr dürft die Hände ausstrecken für die Leute, die hier vorne sind. Denn wenn wir eins werden und miteinander bitten, wird Gott wirken. Bleibt hier vorne, alle, die für Heilung bittet. Herr, berühre jetzt und wir werden jetzt eins und wir vereinigen uns miteinander für Gesundheit zu beten. Und Gesundheit soll in diesem Körper kommen. Gesundheit soll in diesem Körper kommen, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Vater, bring Gesundheit im Leben von meiner Schwester. Gerhard,